Oder er sprach im August 1957 in Neresheim über das Thema Christus und sein Gegenspieler.
Ihr lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Das sind drei verschiedene Anreden. Denn wir haben hier drei verschiedene Arten von Menschen zusammen. Wir haben liebe Freunde, die noch nicht zum letzten und tiefsten, zur strahlenden Vollgewissheit des Glaubens durchgebrochen sind. Denn Gott aber das bereithält. Dann haben wir Brüder und Schwestern, die einen Anfang gemacht haben im Glauben. Und dann haben wir solche, die hineinzusterben beginnen in die Geliebten und in die Heiligen und in das Auserwähltsein unseres Gottes. Deshalb gestattet mir diese etwas umständliche Anrede, wie sie in den Paulusbriefen der Herr auch gebraucht. Wir haben gesehen, bitte kommen Sie etwas weiter vor. Hier sind auch noch Plätze. Bitte schön. Wir haben gesehen, dass im Buch der Sprüche eine ganze Reihe von Dingen dargelegt werden, die gewissermaßen zwei Brennpunkte unseres Glaubenslebens aufzeichnen. Und diese beiden Brennpunkte sind Christus und Satan. Warum dreht sich? Christus und Satan. Dein Leben ist eingespannt in die gewaltige Ellipse, in denen Christus und Satan die zweite locken und ziehen. Ich rede menschlich. Es ist in unser Belieben gestellt, uns für Christus oder für Satan zu entscheiden. Menschen zu werden, die nach oben ins Licht, in die Reinheit, in die Kraft, in den Frieden, in die Freude orientiert sind. Oder nach unten in die Nacht, in die Finsternis, ins Grauen, in die Verrüttung. Das ist menschlich gesprochen, in unser Belieben gestellt. Das ist etwas Unerhörtes und gehört nicht zum Adel des Menschseins, dass wir keine Schachfiguren und keine Bleisoldaten und keine Marionetten sind, die irgendwie bewegt werden, sondern dass etwas Göttliches in uns ist. Und das ist diese heilige Entscheidungsfreiheit. Das ist der Wille zur Liebe, zum Guten, Reinen, Schönen, Bleibenden. Oder dass sich locken lassen von dem Betrug der Augenlust und der Fleischeslust und des Hochmutes des Lebens, die uns nach unten verderben stürzen. Und diese Kampfbelastung, unter der wir alle stehen, auch als Gläubige stehen, aber in der sieghaft strahlenden Gewissheit, dass wir auf der Seite des Siegers Jesu uns befinden dürfen, die wird eben gekennzeichnet durch diese Stellen, durch diese Darstellungen von Christus und Satan. Dabei ist von größter Bedeutung, dass diese beiden Mächte, und das möchte ich euch heute sehr deutlich sagen, nicht koordiniert, sondern subordiniert sind. Das heißt auf Deutsch, diese beiden Mächte des Lichtes und der Finsternis sind nicht wie in den Weltreligionen, wie in allen Weltreligionen, auch den christlichen Weltreligionen. Die sind nicht gleichrangig und gleichwertig nebeneinander gestellt, sondern sie sind subordiniert. Das heißt, immer und überall ist Christus der Sieger, ist Gott der Herr über alles und ist Satan, ist die Sünde und ist die Verblendung und ist die Bosheit und ist die Finsternis immer das Unterlegene, das zugrunde gehen muss. Immer. Während die Religionen sagen, es gibt ein Reich des Lichtes und der Finsternis und die kämpfen miteinander und wie der Ausgang ist, ist eine sehr ungewisse Sache und wenn schließlich der liebe Gott 1,5% der Menschen bekommt, da kann er zufrieden sein. Die anderen 98,5% die hat eben der Teufel. So ist die Sache nicht. Gott ist immer in seinem Sohn der Sieger. Aber, und das ist das Gewaltige und Ernste, es ist unsere Sache, uns bewusst, nicht nur als Weltmenschen und Sünder, die vielleicht heute Abend zum ersten Mal das Evangelium hören, sondern auch wir, die wir schon Jahrzehnte im Glauben stehen, immer wieder dürfen wir uns bewusst auf die Seite des Siegers, auf die Seite des Lichtes und der Kraft und der Freude stellen und haben dazu die Fähigkeit, weil wir ja von Christus angenommen wurden, Vergebung der Sünden bekamen, ein neues Leben, eine neue Perspektive, ein neues Wollen, eine bleibende Freude. Und diesen Kampf haben wir versucht, in 10 Darstellungen zu verstehen, wovon wir schon 4 gesprochen haben. Die 4. war Sprüche 11,24 und lautete Sprüche 11,24 und hieß: Da ist einer, der ausstreut. Und er bekommt noch mehr. Das ist Christus. Christus hat sich selbst ausgegossen in den Tod. Christus hat sich selbst hergegeben, hat alles ausgestreut. Wie ein Feuermann. Das letzte Körnlein, das letzte Saatgut hat er in den Acker der Welt geworfen. Da ist einer, der ausstreut. Und er bekommt noch mehr. Noch mehr. Je mehr er gibt, umso reicher wird er. Das ist ein Gesetz des Geistes. Im Irdischen ist es ja umgekehrt. Je mehr ich euch gebe, wenn ich jetzt jedem 100 Mark geben wollte, aber ich habe die 5 bei mir, daheim auch nicht, dann würde ich immer ärmer und so hätte ich gar nichts mehr. Im Geistlichen ist es genau umgekehrt. Je mehr einer gibt an Lob und Dank, an Liebe und Treue, desto glückseliger und gefühlter wird er. Und je mehr der Herr Jesus hergibt, bis zur totalen Selbstaufgabe und Selbsthingabe, desto reicher wird er. Ich habe das oft verglichen mit 2 Eichbäumen, die auf 2 Bergen stehen. Da ist ein Eichbaum auf einem Hügel und da 100 Meter entfernt ist auch einer. Und dieser eine Eichbaum, der ist geizig und der andere, der ist freiwillig. Der behält seine Eichen für sich, lässt sie nicht abschütteln vom Winde, gibt sie nicht her. Und wenn er umfällt, verfault er samt seinen überreichen Eicheln und es kommt nichts heraus. Der Hügel wird kahl, er stirbt, nichts mehr da. Und der andere, der lässt sich die Eicheln abschütteln vom Winde. Und was geschieht? Es entsteht rings um ihn ein Eichwald. Ein Reichtum entsteht, dadurch, dass er arm wurde und all seine Eicheln hergab. Und der andere, der nichts hergeben wollte, der wird arm, der vereinsamt und stirbt und verfault. Meine Freunde, das Gesetz des Geistes des Lebens, größer und wunderbarer als das in dir und mir wohnende Gesetz der Sünde und des Todes. Das sind die beiden Spannungen. 2 Gesetze sind in dir, 2 Doppelgesetze. Das Gesetz des Geistes des Lebens und das Gesetz der Sünde und des Todes. Und erst wenn wir bewusst von dem einen aussteigen und absagen und in das andere eingehen und uns ihm weihen, dann strömt uns diese Erlösung zu. Einerlei, wo wir herkommen. Einerlei, wie alt oder wie jung wir sind. Einerlei, ob wir akademisch gebildete Menschen sind mit 1 oder 2 wissenschaftlichen Doktorgraden oder ob wir alle Alphabeten sind, die kaum gleiches ABC werden. Das spielt keine Rolle. Darauf kommt es nicht an. Wo wir auch herkommen. Christus ist da für uns. Christus ist da für dich. Wer du auch seist. Und du bekommst ihn heute Abend angeboten, der du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist. Meine Freunde, noch einmal, da ist einer, der ausstreut und bekommt noch mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist. Und das ist nur zu mangelnd. Der spart und spart und spart und hat doch nichts. Und der andere, der gibt sich selbst, seine Zeit, seine Kraft, seine Liebe, sich selbst. Und er lebt ein Wunder nach dem anderen. Bitte, das hat hier unser teurer, lieber Bruder. Und der liebe Pfarrer Eberhard Kreyer erlebt, nicht in diesem Haus. Die meisten wissen es ja. Das habe ich auch erlebt. Ich könnte ergreifende Begebenheiten erzählen. Ich will das nicht tun, ich will euch nun dafür eine Illustration geben aus dem Alten Testament. Ihr wisst, wir finden in der Bibel, in ungezählten, ja, man darf vielleicht sagen, in allen Parallelen, findet man Darstellungen auf Christus und Satan. Deshalb sagte der Herr Jesus, forscht in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen. Wenn man also den Herrn Jesus kennenlernen will, dann muss man in die Schriften hineingucken, vom 1. Buch Mose an, bis Offenbarung 22. Alle zeugen von ihm. Alle lassen uns ihn in einem neuen Lichte, in einer neuen Schönheit, in einer neuen Kraft und Segensvermittlung kennen. Und alle, die überwältigen unser Herz. Ich kenne genug Leute, die haben in dem Augenblick, wo ihnen die innere Schau des Wortes Gottes aufging, da haben sie ihre Klassiker, da haben sie vor allen Dingen ihre Schundliteratur, ihre Liebesgeschichten und Kriminalromane und all das, den Kitsch, haben sie verbrannt. Und haben gesagt, so ist mein in das Leben. Und haben dem abgesagt. Aber über diesen Schritt der bewussten Absage an die Finsternis Nacht und der bewussten Hingabe an das Licht und Lebens und Liebes Wesen des Gottes, davon will ich jetzt nicht reden, sondern will, wie gesagt, eine Geschichte vorlesen, in der wir einen Mann sehen, der eine wunderbare, eine gewaltige, eine erschütternde Darstellung Satans ist und dessen Gegenspieler, den er dauernd verfolgt hat, den er dauernd ermorden wollte, eine wunderbare Darstellung Jesu Christi. Dieser Mann heißt Saul und der andere heißt David. Saul ist im Hebräischen das gleiche Wort wie Sheol und heißt Totenreich oder Todeswesen, Finsterniswesen. Saul oder Sheol, das sind dieselben Buchstaben im dritten Hebräischen. Saul oder Sheol. Und der andere heißt David, das heißt der Geliebte oder der Liebende, der Sohn der Liebe. Und der Saul war sein Lebtag hinter dem David her und wollte den umbringen. Und der David, der Geliebte, der ist ihm entronnen und wurde nachher König. Der Saul wird fliehen können, wenn wir acht geben. Nur handelt es sich hier nicht um David als den Gegenspieler, sondern um den Jonathan. Das war ein Sohn von Saul. Aber der war zugleich ein Freund von David. Und Jonathan heißt auf Deutsch der Gottgegebene, die Gabe Gottes. Ist auch ein Christus-Typ. David ist ein Christus-Typ. Der Jonathan ist auch ein Christus-Typ. Die Arche ist auch ein Christus-Typ. Und der brennende Dornbusch ist auch ein Christus-Typ. Und jedes Schlachtopfer ist ein Christus-Typ. Und der ehrene Altar ist ein Christus-Typ. Die werden sagen, ja, hör mal, wenn du so weitermachst, was ist denn kein Christus-Typ? Ja, alles ist Christus-Typ. Aber dafür müssen wir mal offene Augen haben und staunen und beten an über die Größe der Erlösung des Erlösers. Wir wollen aber nun eine einfache Begebenheit lesen zwischen Saul und Jonathan. Jonathan war ein Sohn Saul und zugleich ein Freund David. Und das war für ihn eine große Not. Eine große Not. Ich lese nun aus 1. Samuel 14 einige Verse. Vielleicht das halbe Kapitel, wenn nicht ganz. 1. Samuel 14. Es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Saul, zu dem Knaben, der seine Waffen trug, der Waffenträger. Komm und lasst uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben sind. Israel hatte als einen seiner Hauptfeinde die Philister, ein starkes Volk. Wir haben Israel gehasst, sind ein Vorbild für die Dämonen, für die Finsternismächte. Ich sage das nur nebenbei, weil erst wenn wir diese letzten Schlüssel haben, kann sich das Wort Gottes in einer grandiosen, in einer erschreckenden, gewaltigen, erschütternden und herrlichen Beleuchtung, wenn wir einmal das gesehen haben, alles zeugt von Christus und seinem Kampf und seinem Sieg, den er zuerst in deinem Herzen ausführt, in jedem Herzen von uns, und dann ausführt in seiner Gemeinde und seine Israel, in den Nationen, in den Engeln, in den Geistern, in den Toten, in den Verloren, verdammten, am ganzen Universum, führt er sein Heil und seinen Sieg durch. Wenn man das mal gesehen hat, verankert nicht in Hunderten, nicht in Hunderten, aber in Tausenden von Vorbildern, meine Freunde, wenn man das sieht, da geht ein Jauchzen ohne Gleich durch unser Leben. Dann sind wir, dann merken wir, wie die Finsternismächte uns loslassen müssen, loslassen, und wir freigelöst in uns verlocken können, mit neu gewonnenen Kräften. Jawohl, sowas kann man erleben, an sich und an anderen. Und das wird wir alle erleben, in wunderbarer Weise. Also diese Philister, diese Feinde Israels, die haben sich aufgestellt, um Israel zu überfallen. Nun hat der Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt, komm und lass uns hinübergehen, diese Aufstellung der Philister, die da drüben sind. Seinem Vater aber tat er es nicht kund. Sein Vater Saul hatte diesen Plan, dass er da eine freiwillige Kampfpatrouille machen will. Ja, freiwillige Patrouillen, das ist ja so etwas für Helden. Ja, was Helden. Ich war im Ersten Weltkrieg dreimal verwundet auf freiwilligen Patrouillen. So hat er mich nicht verloren. Also meine Freunde, das sagte er seinem Vater nicht, der Jonathan. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum. Ihr Lieben, das habe ich vielleicht zehnmal gelesen. Ich begann das zu verstehen. Und ich sage euch, es ist was Wunderbares. Und wer das zu fassen vermag, der soll es fassen. In der Schrift ist ja nichts zufällig und umsonst. Das sind ja keine überflüssigen Worte. Und das gilt auch für diese kleine Bemerkung, Saul saß unter dem Granatbaum. Der Granatbaum, ich werde euch das gleich beweisen, ist in der Schrift ein Bild für die Liebe Gottes. Und nun sagt der Saul, ausgerechnet der Saul, der Mörder, der Verfolger, der Gottlose, der saß unter dem Granatbaum. Wer richtig seine Bibel liest, der liest da nicht drüber hinweg. Ich möchte euch aus dem Hohen Lied Vers 13 lesen. Wenn ihr jetzt, was ich sage, nicht alles fassen könnt, so soll es euch nicht grämen. Ihr werdet es allmählich fassen, wenn es erst in 10 Jahren ist. Aber dann mit tiefer, tiefer Freude diese Dinge verstehen. Hohelied 4, 13. Da steht, ich lese Vers 12 mit. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ihr werdet sagen, das ist so Unsinn. Ich kann doch nicht meine eigene Schwester heiraten. Im Geistlichen ist das wunderbar. Wer das Hohen Lied nur fleischlich nimmt, und das machen Leute, das habe ich mal bei einer Besessenen erlebt, die hat mir aus dem Hohen Lied die Stellen aufgezählt, die fleischlich genommen, hässlich sind. Sexuelle Sünden. Hast du gewusst, diese Besessene? Hast du gewusst? Aber wer das Hohe Lied versteht, das Hohe Lied, ist die Darstellung des Liebesverhältnisses zwischen dem Liebenden, das ist Christus, und der Geliebten, das ist Israel, das ist aber auch die Gemeinde, und das bist auch du, deine Seele, dein Herz. Du bist ein Geliebter. Du bist die Geliebte, ihr Brüder, ihr Männer, ihr Frauen. Ihr seid die Geliebten des Christus. Und wenn ihr das einmal fasst, wenn ihr mit diesem Schlüssel nun aufschließt, das Hohe Lied, da wird euch das zu einer Liebesgeschichte, wie sie so gewaltig und herrlich in die ganze Welt aufblüht. Ich habe mit meinen 16-jährigen Kindern immer die schönste Liebesgeschichte der Welt gelesen. In Deutsch. Romeo und Julia von Shakespeare. Ja, die schönste Liebesgeschichte der Welt. Die ergreifend. Aber die allerschönste Liebesgeschichte der Welt ist die Geschichte von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist die schönste Liebesgeschichte. An dieser Liebe erst können wir genesen. Denn Romeo und Julia sind ja an ihrer Liebe zugrunde gegangen. In der Welt gilt das Wort, wer lieben will, muss leiden. Muss leiden. Das Lieben ist eine Sache des Willens. Ich will lieben und will geliebt werden. Das wissen jede Menschen bei. Keine Sünde. Keine Sünde. keine Sünde. Das hat Gott hineingelegt in das Herz. Und doch welch glücklich zu werden und lieben Götter, welch ein Glück, hat der junge König gesagt im Wesenheim. Jawohl, das ist ganz richtig. Aber wer lieben will, muss leiden. Das Leiden ist ein Muss. Und das Liebe ist ein Wollen. Das gilt für die Liebe dieser Erde und für das, was diese Erde an sogenannter Liebe geben kann. Das ist Betrug, Sünde, Enttäuschung, Jammer und Not. Auf der fleischlichen Linie, nicht auf der seelischen Linie. Und das Recht ist auf der geistlichen Linie. Aber das werde ich noch klar zu machen versuchen. Jedenfalls steht hier, sagt hier der Liebende von seiner Geliebten, also von Israel oder von der Gemeinde oder von dir und von mir. Sagt er, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Dorn, eine versiegelte Quelle. Ein Garten, der nicht abgeschlossen ist und kein Zaun hat, da kann eine Wildschweinherde einbrechen und alles zerstören. Aber meine Schwester ist ein verschlossener Garten. Deine Seele, dein Träumen, dein Sehnen, dein Unterbewusstsein, dein innerer Mensch soll und kann werden ein verschlossener Garten, ein verschlossener Dorn, eine Quelle, eine versiegelte Quelle. Und dann kommt was ganz Ergreifendes. Dann werden neun Stücke genannt, die in diesem Garten wachsen. Lies mal vor, was dir entspricht, Mensch, du Garten, du Braut, du Schwester, du Börn, du Quelle, was dir entspricht, ist ein Lustgarten. Und jetzt kommen die neuen Früchte von Granaten. Hier begegnet uns die Granate. Und was das ist, sage ich gleich. Durch die Schrift. Von Granaten. Von edlen Früchten. Von Zuckerblumen. Mit Narden und Safran, Lüfre und Zimmel, samt allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe. Das sind neun Stücke. Ich nenne sie noch einmal. Erstens die Granate, zweitens die Zyperblume, drittens die Narde, viertens Safran, fünftens Lüfre, sechstens Zimmel, siebtens Weihrauch, achtens Myrrhe und neuntens Aloe. Die werden genannt. Neun Stücke. Die wachsen in dem Garten. Diesen kostbaren Lustgarten. Gott hat seine Lust an diesem Garten, an seine Israel, nicht wie es jetzt ist, aber wie sie mal werden wird im tausendjährigen Reich. Und an dir, nicht wie du jetzt bist, aber wie du sein wirst, wenn du vollendet bist, bist du ein Lustgarten Gottes. Du sagst, oh, was bin ich, ein armer Dreckhaufen, ich bin ein stinkender Misthaufen, mehr bin ich nicht. Das sind ihr alle von Natur aus. Seid ihr alle miteinander? Und da meint einer, er wär's nicht. Der kennt sich selbst noch nicht. Ein stinkender Misthaufen, ja. Und doch sind wir, wenn wir diesen Misthaufen dem Herrn übergeben haben, in einer Bankrotterklärung, in einer ganzen Hingabe, dann werden wir durch den Heiligen Geist ein Lustgarten Gottes. Und dann zeugt der Heilige Geist neun Früchte, die haben wir hier gelesen. Aber die neun Früchte wollen wir noch einmal lesen im Neuen Testament, in Galater 5, Vers 22. Da lesen wir die neun Früchte des Heiligen Geistes, die in dem Garten deines Herzens gezeugt werden, geboren werden. Ich lese also Galater 5, 22. Da sind genau dieselben Stücke genannt, nur im Alten Testament im Symbol, im Bild und im Neuen Testament in der direkten Aussage. Das sind genau dieselben Stücke. Ich habe es verglichen und die Parallelen gesucht. Das war für mich jetzt ein wunderbares Erleben. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Nummer 1, Freude, Nummer 2, Friede, Nummer 3, Langmut, Nummer 4, Freundlichkeit, Nummer 5, Gütigkeit, Nummer 6, Treue, Nummer 7, Sanftmut, Nummer 8 und Enthaltsamkeit. Wirksamkeit Nummer 9. Wieder solche ist es kein Gesetz. Wer diese Brüche bringt, der denkt, es kann es nicht, du sollst, sei dir und so weiter. Wieder solche, sei du für solche. Denn das Gesetz ist immer wieder. Wieder solche ist es kein Gesetz. Und wenn ihr nun, das will ich jetzt nicht machen, das überlasse ich euch, diese 9 Stücke im Hohen Lied, in dem Lustgarten Gottes, und die 9 Stücke in unserem Herzen, durch den Heiligen Geist vergleicht, dann merkt ihr, guck einmal da, Granate, die Liebe, Zuckerblumen, in denen sie die Freude, Narben ist ein Bild für den Frieden und so weiter. Sucht das mal, sucht mal in der Schrift die Parallelen und da werdet ihr wunderbare Verbindungen finden. Der Lustgarten Gottes im Alten Testament im Neuen Testament dein und mein Herz, beziehungsweise die Gemeinde als solche. Neunfache Geistesfrucht. Denn eins ist die Zahl Gottes des Vaters, und zwei ist die Zahl des Sohnes, und drei ist die Zahl des Heiligen Geistes. Aber 3 mal 3 ist die Zahl der Geistesfrucht, 4 ist die Zahl der Schöpfung, der Erde. Und 4 mal 4 ist das natürliche Produkt der Erde. Das natürliche Produkt, das Fleisch. Und wenn nun 9 Geistesfrüchte genannt werden, weil 3 die Zahl des Geistes ist, dann müsste, weil 4 die Zahl der Erde, des Natürlichen ist, des Fleisches, dann müssten wie viele Fleischesfrüchte genannt werden? 16. Denken wir mal nach, ob es stimmt. Stimmt? So, also, ich kann es euch vorstellen, ich kann es euch aufrechnen. Also, offenbar sind die Werke des Fleisches. Erstens, Hurerei. Bumm. Vorhin haben wir gehört, erstens die Liebe. Und hier steht Hurerei. Das ist die entartete Liebe. Saunabel, Liebe, Hurerei. Aber was für eine. Zweitens, Unreinigkeit. Drittens, Ausschweifung. Viertens, Ding. Fünftens, Zauberei. Sechstens, Feindschaft. Siebtens, Hader. Achtens, Eifersucht. Neuntens, Zorn. 10. Dank, 11. Zwietracht, 12. Sekten, 13. Neid, 14. Totschlag, 15. Trunkenlager, Trunkenheit, 16. Gelager und was dazu gehört. Wie bist du gewarnt? Zufall. Lauter Zufälle in der Bibel. Das lässt Gott so zufallen. Alles Zufall. Fragt er erst nach dem Reise Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird er alles andere Zufall. Unser Zufall. Unser Zufall. Meine Freunde, das sind wunderbare Dinge. Die göttliche Mathematik in diesem Buch ist etwas Unglaubliches. Etwas Unglaubliches. Aber ich will darüber jetzt nicht sagen. Wenn ich mal Studenten der Mathematik zu sprechen habe, das sage ich denen. Meine Freunde, ich bleibe dabei, ihr habt das gesehen eben, der Granatbaum ist ein Bild der Liebe. Und unter dem Granatbaum sitzt ausgerechnet der Saul. Der sitzt unter dem Granatbaum der Gottesliebe. Ausgerechnet der Baum. Welch ein prophetisches Bild für den, der biblisch lesen kann, der biblisch denken kann. Aber ich lese weiter. Der Philikron ist, und das Volk, das bei ihm war, war bei 600 Mann und so weiter. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber erst zwischen den Pässen, durch welche Jonathan zu der Aufstellung der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bote und der Name der anderen war Sene. Und die eine Zacke bildete eine Säule nordwärts, Lichtmast gegenüber, und die andere südwärts, Geba gegenüber. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Die Philister wurden genannt die Unbeschnittenen. Das heißt, sie haben beim Unrat ihres Fleisches und ihrer Sünde nicht abgetan, während wir durch den Heiligen Geist und in unseren Sinnen und Trachten und reden und denken und träumen und hoffen und wünschen beschneiden lassen. Wir sind durch den Heiligen Geist beschnitten an der Unreinigkeit unseres inneren Menschen. Und wir werden genannt die Unbeschnittenen. Das heißt, sie schleppen all ihre Sünden, ihren Schmutz und ihren Kot und ihre Bosheit und ihre Dämonie, die schleppen sie mit sich und wollen sie nicht hergeben. Lasst uns hinausgehen zu den Unbeschnittenen. Und dann geht es weiter. Vielleicht wird der Herr für uns wirken. Das ist ja etwas, was wir als Gewissheit haben. Wir wissen, ihr sollt stille sein und der Herr wird für euch wirken. Der Herr wird wirken. Der macht alles. Er allein. Das lernt man mit der Zeit, meine Freunde. Das lernt man. Als junger Mensch nicht. Aber wenn man älter wird, merkt man mir das gar nicht. Der Herr kann alles. Ich lese weiter. Vielleicht wird der Herr für uns wirken. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Unser Nachträger sprach zu ihm, tue alles, was in deinem Herzen ist. Oh, das wollen wir, die wir Waffenträger Jesu Christi sein dürfen, aussagen. Hey, tue alles, was in deinem Herzen ist. Und wisst ihr, was im Herzen Jesu Christi ist? Und dem ist all das, was im Herzen Gottes ist. Und wisst ihr, was im Herzen Gottes ist? Was Gott will, was Gott plant, was Gott vorhat. Nur Gutes, nur Gutes. Und er will, dass alle Menschen errettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur Gutes, das ist in seinem Herzen. Und das wird er tun, das wird er tun. Auch an dir, auch an mir, auch an allen. Meine Freunde, das ist etwas Gewaltiges. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Ach ja, das habe ich so manchmal meinem Herrn gesagt. Und dann geht es weiter. Vers 8 kommt jetzt. Und Jonathan sprach, siehe, wir gehen zu den Männern hinüber, 1. Samuel 14, 8. Wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Wir sind ein Schauspiel für die Finsterniswelt. Wir gehen im Geist, im Glauben, die Himmel schauen auf uns. Und wir sind ein Schauspiel für sie. Wir sind Darsteller. Wir wollen uns ihnen zeigen. Und zwar sehen sie uns, wenn wir zerbrochen am Boden liegen, wenn wir an einer einsamen Waldlichtung oder im Wald niederknien und beten. Das sehen die Himmelsmächte. Ich habe neulich ein Erlebnis gehabt, das werde ich nie vergessen. Da hat ein Mann, der Sohn eines Russen ist, will ich mehr sagen, und einer nicht russischen Mutter, einer europäischen Mutter, der das aber nicht weiß, und der ungemein zu kämpfen hat mit seinen Anlagen, und der gläubig ist, der sagt, Adolf, segne mich, bitte segne mich, ich muss eine Fahrt machen mit dem Lieferwagen, und da fahren wir, unterwegs fahren wir durch ein Stück Wald, und da steigen wir aus, und dann segnest du mich, oh bitte tue es, ja, das will ich nicht, ich will es tun. Du lieber Hans heißt er Vorname. Und dann sind wir in das Waldstück gefahren. Und dann hat er seinen Lieferwagen stehen lassen, der voll beladen war. Und dann sind wir rausgeklettert und sind hinein und sind auf die Moosdecke niedergekniet. Und er hat sein Haupt in meinen Arm gelegt und ich habe meine Hände auf seinen Kopf gelegt. Und da habe ich ihn gesegnet. Und wir haben den Eindruck gehabt, der Himmel senkt sich auf uns. Wir haben den Eindruck gehabt, der Herr gibt Gnade und Lösung und Frieden und Herrlichkeit. Diesem armen Menschen, der so sehr leidet unter manchen Dingen und nicht weiß. Er weiß nicht, dass sein Vater ein Russe ist. Aus fürchterlichen Verhältnissen. Weiß er nicht. Aber er spürt in seinem Blute. Ach, Brüder, was gibt es für Dinge? Selten. Und da habe ich ihn gesegnet. Und dann hat er verrollt und hat gejaut. Ja, werde ich nie vergessen. Das sind so Erlebnisse, die sind verankert. Die reichen hinein in die kommenden Ewigkeiten. Und die werden beobachtet von denen Drogen und von den Mächten, der Finsternis drunten in der Hölle. Sie nehmen teil an dem. Sie sind ein Schauspiel der unsichtbaren Gewalten. Bitte. Wir wollen uns zeigen. Wenn Sie so zusprechen, steht still, bis wir zu euch gelangen, dann wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben. Und wenn und nicht zu ihnen hinausgehen. Wenn sie aber sagen, kommen zu uns heraus, dann werden wir hinausgehen. Denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Vielen Philister, dieses gewaltige Heer und 600 Mann beim König Saul, der hat nicht mal gewusst. Und der sagt, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Der Jonathan, der Gott gegeben, und sein Waffenträger, die zwei, die sagten, uns hat der Herr die Hand gegeben. Jawohl, mein Heiland und ich. Uns hat er das Weltall geschenkt, der Vater der Liebe. Das weiß der Glaube. Das ist kühn, das ist beinahe schwärmerisch, aber es ist typisch. Ja, Gott hat sie, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns das Zeichen sein. Und beide zeichnen sich der Aufstellung der Philister. Da sprachen die Philister, siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben, wie die Mäuse. Wirklich höhnisch, die Hebräer kommen hervor aus ihren Löchern. Und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinen Waffenträgern und sprachen, kommt zu uns heraus, wir wollen euch etwas zu wissen tun, wir wollen euch eine Erklärung abgeben. Das war also das Zeichen dafür, dass Gott das ganze Philisterheer in die Hand des Jonathan und in die Hand seines Waffenträgers gegeben hat. Haben wir als Zeichen genommen. Die zwei Mann gegenüber dem gewaltigen Philisterheer. Ich lese weiter. Und beide zeigten sich, ja. Und die Männer der Aufstellung antworten, Jonathan, sein Waffenträger, kommt herauf und so weiter. Da sprach Jonathan, Vers 12b, zu seinem Waffenträger, steige hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf. Auf Händen und Füßen. Der ist nicht in einem Mercedes auf der Autobahn gefahren. Der ist auf Händen und Füßen über die Zacken und die Dornen und die rutschenden Steine und den drohenden Steinfall ist er hinaufgestiegen zu seinen Feinden. Welch ein Wahnsinn. Zwei Leute bei der Übermacht auf Händen und Füßen sind sie hinaufgestiegen. So schwer ist ihnen ihr Weg geworden. Und der Waffenträger ihm nach und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Es kam zum Kampf und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage, welche Jonathan und sein Waffenträger anrichteten, war bei 20 Mann, etwa auf einem halben Furchenlänge eines Zuwachsackers. Und ein Schrecken entstand im Lager auf dem Felde. Unter dem ganzen Volke, die Aufstellung und der Verheerungszug. Auf sie erschrafen und das Land erbebte und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Zwei Leute werden zu einem Schrecken Gottes für den Feind. So wird auch einmal der wahre Jonathan, Christus und sein Waffenträger, seine Gemeinde, sie werden zum Schrecken werden für die Hölle, wenn der Christus in seine Gemeinde hineingeht. Und die Hölle wird erbeben, wenn wir den Sieg Christi hineintragen, der Jonathan. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen und siehe, die Menge zerrann und lief dahin und dorthin. Die Menge der Feinde, die am anderen mit der Flucht lagerte, die lief auseinander und zerstob und war auf der Flucht. Die Menge dieser vielen Philister, und sie waren noch nur 600 Leute. Und nur zwei waren dort, zwei hatten Kontakt mit dem Feind. Nur zwei. Die anderen waren daheim, wussten von nicht. Das soll er auch im Kampf jetzt glauben. Heute auch. Nur zwei. Jehoshua und Kaleb. Jehoshua heißt Jesus. Jehoshua. Und Kaleb heißt wie ein Herz, wie ein Geist, wie ein Sinn. Nur die zwei kamen an. Ins gelobte Land. Jehoshua und Kaleb. Jesus und seine Gemeinde. Kaleb, wir sind ja eines Sinnes, eines Geistes, eines Herzens gesehen. Welche großartigen Vorbilder. Ich lese aber weiter, meine Freunde. Und die Wächter Sauls sahen also, dass das Volk, dass die Feinde auseinanderliefen und Saul sprach zu dem Volke, das bei ihm war, haltet Musterung und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie hielten Musterung. Und siehe, Jonathan und sein Waffenträger waren nicht da. Also die waren da drüben und die zwei haben den Feind in die Flucht geschlagen. Und der Saul, die anderen, die lagen da und waren da. Die zwei waren. weiter. Das war Saul zu Aja. Bringe die Lade Gottes dabei. Denn die Lade Gottes war an jenem Tage unter der Kindernzeit, die Bundeslade. Sie wurde befragt, wenn irgendeine eine Kriegssituation oder selbst eine Lage gekommen war, in der man keinen Rat wusste. Und es geschah, während Saul zu dem Priester redete, da nahm das Getümmel im Lager der Philister fort und vor zu. Und Saul sprach zu dem Priester, mit deiner Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und sie kamen zum Streit. Und siehe, da war das Schwert des einen wider den anderen, eine sehr große Verwirrung. Da hat einer gegen den anderen das Schwert gehoben. Eine Macht, die wieder sich selbst entzweit ist, zerfällt. Und so wird einmal die Macht der Finsternis zerfallen, weil sie in sich selbst entzweit ist. Aber wir sind eins, in und mit Christus. Wir werden siegen mit unserem Herrn. Wir kleine Völklein. Aber die anderen, die vernichten sich selbst. Kapitalismus und Kommunismus, die vernichten sich selbst gegenseitig. Denn sie stammen aus derselben Wurzel. Aber der Glaube triumphiert. Sie sahen also, wie eine Philister den anderen tötet. Und es waren Hebräer bei den Philistern wie früher, welche mit ihnen in das Lager ringsum hinausgezogen waren. Auch sie wandten sich um mit Israel zu sein. Da waren Hebräer, die waren desertiert von den Juden, von den Hebräern, und hatten sich auf die Seite der Philister gestellt, weil sie gedacht haben, die Philister sind stärker und sind mehr, wir wollen auf der Seite des Siegers stehen. Und als sie sahen, wie die Philister zugrunde gingen, indem einer den anderen tötete, da haben sie sich wieder auf die Seite der Hebräer gestellt. Soll in der Weltgeschichte öfter vorkommen. Ich lese weiter. Und alle Männer von Israel, die im Gebirge Ephraim sich versteckt hatten, hörten, dass die Philister geflohen waren. Und auch sie setzten ihnen nach im Streit. Da waren also welche, die sind zurückgeblieben, haben sich verdrückt, haben sich versteckt und sie haben auch mitgemacht. Jetzt, wo es an Siegen geht, sind sie alle dabei. Sowohl die, die vorher übergelaufen waren, als die, die sich versteckt hatten. Aber den Anfang haben zwei gemacht. Zwei! Wer hat den Mut, zu der Elite Gottes zu gehören? Wer hat den Mut, sich total auf die Seite Jesu zu stellen und den Sieg Gottes im Universum gegen alle Mächte als Erstling hineinzutragen? Oder wollte er in den Löchern bleiben, bis er mächtig wird und dann rauskommt? Ja, ich lese weiter. Und auch sie setzten ihnen nach im Streit. So rettete der Herr Israel am selbigen Tage. Und der Streit ging über den Abend hinaus. Jetzt wird es interessant.
Das ist sehr schön interessant.
Ja, jetzt wird es noch interessanter. Jetzt wird es noch interessanter. Und die Männer von Israel waren sehr angestrengt an jenem Tag. Könnt ihr euch denken. Und Saul beschwor das Volk. Der König, der Saul, der hat gedacht, jetzt sind wir dabei. Jetzt erfechten wir einen totalen Sieg. Der Saul, der von gar nichts gewusst hat. Ja. Jetzt ergreift er die Initiative und stellt Forderungen auf, die unmenschlich waren. Wie weit über das hinausgehen, was Gott wollte? Er wird zum Fanatiker. Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Lamm, der Speise essen wird bis zum Abend. Und bis ich nicht an meinen Feinden gerecht habe, ich will mich jetzt rächen, jetzt werde ich sie völlig vernichten. Und keiner soll Speise genießen. Wenn doch einer, anstatt weiter vorzustürmen und vorzustoßen und den Feind zu vernichten, wenn doch einer isst, der soll verflucht sein. Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend. Um sich zu rächen und seinen Sieg zu führen. Hier bricht die alte Saulsnatur durch. Und trotzdem benutzt Gott solche Leute für seine Kriege. Und trotzdem ist das Geschichte Gottes unglaublich. Jetzt wollen wir sehen, wie es weitergeht. Wisst ihr, wie es weitergeht? Vielleicht zwei, drei wissen. Aber ich will es euch erklären. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Haben alle gefunden. Haben nichts gegessen. Kein Mensch hat was gegessen, sondern sind alle hinter den Denn stand er, um ihn völlig auszureiben, zu vernichten. Ganze Volk kostete keine Speise. Und das ganze Volk kam in den Wald und Honig war auf der Fläche des Feldes. Nun ist ja der Honig ein Mittel, das ohne großen Umsatz im Körper sofort ins Blut übergeht. Honig ist ein wunderbares Heil- und Herzmittel. Ein wunderbares Heil- und Herzmittel. Würdet ihr mehr Honig essen, dann werdet ihr gesünder und nicht herzkrank. Also ich mache halt, ich bin nicht von einer Honig-Versandfabrik angestellt. Ich sage das aus eigenem Leben. Honig war auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk in den Wald kam, siehe da, ein Strom von Honig. Aber niemand brachte seine Hand zu seinem Munde, denn das Volk fürchtete den Schwur. Haben Angst gehabt, ja, wir dürfen nicht essen. Wir waren zwar ermattet, waren erschöpft, waren hungrig und so eine Speerspitze voll Honig oder zwei, die hätten ihnen einen gewaltigen, sofortigen Kraftzufluss bedeutet. Ja. Aber sie haben Angst gehabt vor dem König, vor dem Saul, dem Sheol. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das von ihm schwor. Kein Wunder, da war ja vorne am Feind, in Feindberührung. Und er hat nicht gehört, dass der Falsche da so losfährt, jetzt auf sofort, sagen, jetzt mir hinterher, halt mir das Essen. Jonathan hat nichts davon gewusst. Als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte das Ende seines Speeres aus, oder seines Spießes, der in seiner Hand war, und tauchte ihn in den Honigseim und brachte seine Hand wieder zu seinem Mund. Also er hat so eine Speerspitze voll Honig gegessen. Und seine Augen wurden hell. Weil den ganzen Morgen, die ganze Nacht ist auf Händen und Füßen da über diese schroffen Klippen geklettert und hat die Todesangst ausgestanden und so weiter und hat den Sieg davon getragen und hat das Wunder Gottes erlebt, dass sie sich gegenseitig umbrachten. Und da war er erschöpft, kann man sich ja denken. Und hat von diesem Befehl nichts gewusst. Seine Augen wurden hell. Und einer von den Folge hob an und sprach, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise essen wird. Deshalb ist das Volk ermattet. Ein Wunder, dass das Volk überfordert war. Und Jonathan sprach, mein Vater hat das Land in Trübsal gebracht. Sehe doch, dass meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Was wäre es gewesen, wenn das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat? Denn dann wäre dann nicht die Niederlage der Philister groß gewesen, das heißt, wäre sie nicht vollständig gewesen? Hätte das Volk hier auch von dem Honig genossen, dann wäre es noch viel fähiger gewesen, den Kampf zum völligen Sieg niederzuführen. Und sie schlugen die Philister an jenem Tag, von Mikmas bis nach Ayalon. Und das Volk war sehr ermattet. Was war die Folge davon? Jetzt komme ich auf das zu sprechen, was ich sagen will. Was war die Folge, dass das Volk unter einem unbarmherzigen Gebot dieses rachsüchtigen Saul stehen, nicht die Freundlichkeit Gottes nahm, die Gott ihm gab. Denn der Honig ist ein Bild für die Freundlichkeit und Güte Gottes und der Menschen. Ein Bild. Die genossen werden darf, aber nicht im Übermaß. Nicht im Übermaß. Ich will das jetzt nicht mehr ausführen. Ihr könnt alle Stellen nachlesen über Honig und da werdet ihr merken, was da für eine tiefe Symbolik drin liegt. Ich will es nicht andeuten. Was war die Folge, dass das Volk jetzt ganz erschöpft war, weil es nicht die Erquickung des Honigs hatte, wie der Jonathan? Was war die Folge? Die Folge war fürchterlich. Fürchterlich. Das Volk hat etwas getan, was von Gott bei Todesstrafe verboten ist. Ich lese. Und das Volk viel über die Bäume hört und sie nahmen Kleinvieh und Rinder und Kälber und flachten sie auf die Erde hin und das Volk aß mit dem Blute. Das war bei Todesstrafe verboten, für Israel, das Blut zu genießen und das Fleisch mit seinem Blut zu essen. Aber das Volk war in eine Gier hineingekommen, dadurch, dass der König zu scharf und zu straff war in seinen Maßnahmen. Dass der König Saul gesagt hat, nicht essen, das Blut ist er ist, nur kämpfen, nur kämpfen, nur kämpfen. Und dadurch hat er genau das Gegenteil erreicht, das Volk hat jetzt mit seiner Gier das Fleisch samt dem Blute genossen und ist dadurch unter den Fluch Gottes gekommen. Meine Freunde, lasst mich mal hier kurz unterbrechen, denn die Geschichte, die wird ja noch erschütternder, denn ihr werdet ja erfahren, ja, was ist denn jetzt geworden mit dem Jonathan? Der ist ja von seinem eigenen Vater versucht worden, das will ich nachher erklären. Ich muss aber hier eine Wahrheit sagen. Kinder gläubiger Eltern, die durch das Gesetz und durch Schläge und Prügel vorangemacht werden sollen, die kann man dahin bringen, dass sie sich mit Tränen reden, dass sie ganz praktisch nach Hause gehen. Kann man machen. Und sobald solche Kinder, die jeden Sonntag drei Versammlungen besuchen müssen und eine Hofackerpredigt hören müssen und so weiter und so weiter, sobald diese Kinder, die durch Zwang und Gesetz und Brutalität gezwungen werden, in die Gottesdienste, in die Versammlungen gezwungen werden, solche Kinder klagen bei erster Gelegenheit aus. Ich kenne solche Kinder. Wenn die allein sind oder wenn die Eltern verreist sind oder wenn sie dann 16, 18 Jahre alt werden, früher 21, heute 14, 13, dann machen sie, was sie wollen und die Eltern haben keine Macht mehr. Kinder aus gutem Hause gehen in die schrecklichsten Sünden und Schanzen hinein, weil dann der Krampf, der sie gebunden hält, nun umschlägt in dir. In dir. Meine lieben Freunde, da haben wir hier ein Beispiel. So was kann nur der Saul machen. So was hätte nicht der David gemacht. So was hätte nicht der Salomo gemacht. So was hat nicht der Herr Jesus gemacht. So was hat Paulus nicht gemacht. Und jede Frömmigkeit, die mit brutaler Gewalt etwas erzwingen will, Paulus, die bewirkt das Gegenteil. Ich will aus meinem Leben zwei ganz kleine Beispiele erzählen. Meine Kinder, meine beiden Töchter, die eine war in der Oberprima, die andere war in der Obersekunda, in der Wirtschaftsoberschule in Stuttgart, erklärten mir eines Tages, war kurz nach dem Krieg, Vater, wir haben alle Kinder unserer Klasse gehen jetzt in die Tanzstunde und die Tanzherren, das sind die jungen Männer vom CVJM in Ludwigsburg. Und wir stellen die Damen, unsere Klasse, und die stellen die Herren. Und da haben wir Tanzschritt. Also, Also, naja, wenn ihr tanzen wollt, dann muss ich eben einen anderen Beruf ergreifen. Ich kann mich ja nicht Wort Gottes verkündigen, das kann ich ja nicht, das geht ja nicht. Kann ich Wort Gottes sagen, trennt euch von der Welt, meidet das Böse, fliehe die Hurerei und dann meine Töchter, die gehen von den Armen eines Tabakstinkers in die Arme eines anderen Tabakstinkers, der sich dann an sich spricht und so weiter. Also, das geht ja natürlich nicht. Dann werde ich entweder werde ich Winzerarbeiter irgendwo oder werde ich Minister. Ja, das kommt ja nicht drauf an. Ja. Aber dasselbe, sehr gut. Aber das Wort Gottes verkündigen kann ich nicht mehr. Suche ich mir eben einen anderen Beruf. Denn das geht ja nicht. Dachten sie, als Vater, wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir tanzen wollen. Die haben doch nur gesagt, dass die anderen in der Klasse alle tanzen. Wir wollen ja gar nicht tanzen. Sag ich so, ist ja großartig, da kann ich weiter das Evangelium verkündigen. Ja. Da war die Frage erledigt. Hätte ich einen Wutanfall bekommen und hätte geschrieben, was, wir wollen tanzen und bitte, dann hätte ich in den Kinderherzen, sie waren Kinder, als sie zum Glauben kamen und bei Bruder Geier zur Aussprache im Generalbeichter waren, später, ist er mir mit dem Hals gefallen und voll Tränen und sagt, Adolf, sie sind beide zum Glauben gekommen, sie sind beide völlig rein und unberührt und wissen nichts von den Sünden, in der deren viele junge Menschen leiden. Es war mir ein tiefes Erlebnis. Das ist das eine, was ich erzählen wollte. Ich habe nicht gesagt, oh, du schickst dich um. Ich habe gesagt, gut, dann suche ich mir einen anderen Beruf. Ja. Ja, dazu passt das nicht, das ist das Ganze. Ein zweites Erlebnis. Ich erzähle das, damit ihr das versteht hier, was da steht in der Schrift. Zweites Erlebnis. Meine Kinder erzählten mir, das war 2 Jahre vorher, da waren sie so alt, so 16, 17 oder 15, 16, da waren wir noch in Worms, das war in Stuttgart, und da sagten sie, Vater, alle unsere Klassenkameradinnen gehen ins Kino. Wir beide, die einzigen in unserer Klasse, die nicht ins Kino gehen. Oder nicht ins Kino dürfen. Das sind die Einzigen. Und jetzt habe ich gesagt, gut, wir gehen auch ins Kino. Die Mutter nicht geht mit. Wir gehen ins Kino, wir beide und die Mutter nicht. Ihr sagt mir, was für ein Film kommt. Und wenn ein Film kommt, den ich für gut halte, der richtig und anständig hat, gehen wir ins Kino. Das sollten nicht die Einzigen sein, die nie im Kino waren. Da sind wir im Laufe von etwa 3 Jahren, die waren etwa die Spanne. Sind jetzt 2-mal im Kino gewesen. Oder war es im Laufe von 3 Jahren, dass man 3-mal drin war? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht genau. 2 oder 3-mal. Einmal im Schillerfilm und einmal im Film über Südafrika und dann noch einmal rein. In 3 Jahren etwa. Also 2 oder 3-mal im Film. Also mittags die erste Vorstellung, wo es noch nicht erfüllt war. Die zweite, vier, meine Frau und die Kinder nicht. Habe ich gedacht, jetzt können die Wanderer reden, was sie wollen. Ja, ganz einerlei. Dann kam sie, oh, Vater, da wird ein Lustspiel gegeben. Ah, das ist ein Totlachen, haben die Kinder erzählt. Also, ach, wir müssen doch nicht totlachen, wir müssen doch am Leben bleiben. Gehen wir nicht rein. Gehen wir nicht. Also, wenn mal ein guter Film kommt, dann gehen wir rein. Ich verstehe jetzt, was mir einmal eine gesegnete alte Schwester sagte, die viel Lebensweisheit und Erfahrung hat. Die sagte, für zweierlei bin ich meinen Eltern so dankbar. Erstens, dass sie mir nicht verboten haben, ins Kino zu gehen. Und zweitens, dass sie mir es nur ganz selten einmal in einem besonderen Fall erlaubt haben. Dafür bin ich dankbar. War das falsch oder richtig? Ja. Wenn ich gesagt hätte, nein, das hört sich nicht für uns und hätte da losgepoltert, wie es die meisten machen. Die meisten dummen Väter, weil sie nicht von Psychologie verstehen. Und ein Trauma, das heißt eine Verletzung in die Kinderseele bringen. Wenn die armen Würmchen, die sagten, ja, 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 dann dürfen wir nicht, anderen dürfen doch alle. Und freuen sich, wir dürfen nicht. Das nein, ihr dürft auch. Aber die Weisheit Gottes ist nicht an Gesetze gebunden. Der Jesus hat einmal so entschieden, einem erweckten andermal so. Aber die Sturheit Satans übertreibt sie nicht fanatisch. Satan ist ein Fanatiker. Während von dem Herrn geschrieben steht im Bild, wenn sie kein Vertrauen hatten, lächelte ich ihnen zu. Gott lächelt, Gott ist freundlich. Und Gott spottet und lacht über seine Feinde. Und lächelt und freut sich so und steigert uns. Diese Spannweite des Bildes Gottes hat man in den frommen Kreisen nicht. Da hat man eine ganz stiere Auffassung mit Scheuklappen und macht da einen Götzen durch. Kein Wunder, dass dieser Gott nicht lockt. Kein Wunder, dass die Menschen von diesem Gott nicht wissen wollen. Gott ist auf der einen Seite ein freundlicher, gütiger Vater. Der uns gar nichts vorenthalten will. Es wird ja geschrieben, er wird nichts Gutes vorenthalten. Und ich habe auch meinen Kindern, wenn mal ein guter Film gegeben wurde, nichts vorenthalten. Nichts vorenthalten. Und deshalb ist die Frage, dass man ins Kino gehen, die wird so beantwortet sein, wir brauchen das nicht. Aber es kann Situationen geben, wo ein Paulus, der die Beschneidung ablehnte, um der Juden willen den Trinodus zu schneiden. Das tut, was er sonst radikal ablehnt. Um der Liebe willen. Brüder und Schwestern, hier wird viel gesündigt und frommen gehalten. Durch Fanatismus. Meine Kinder, sagt ihr Vater, wir könnten ja auch heimlich ins Kino gehen. Wir könnten ja sagen, heute Mittag haben wir Schule, oder wir müssen zu einer kranken Kameradin gehen, der die Aufgaben bringt. Das würdest du gar nicht merken. Und du hast so viel Vertrauen zu uns, das würdest du auch gar nicht kontrollieren. Aber das wollen wir dir nicht. Damals waren sie noch nicht gläubig, die Kinder. Also nicht gläubig. Auch bei den Tanzen waren sie noch nicht gläubig. Wann fromm? Ah, sie waren fromm! In die Versammlung gegangen, in die Kirche gegangen, haben die Bibel gelesen, haben gebetet. Aber sie waren nicht errettet. Sie haben gelebt aus Gott. Sie waren fromm dressiert. Ich habe was Schreckliches getan damals. Ich habe gesagt, Herr, wenn du die Kinder nur dadurch retten kannst, dadurch, dass sie einen Fall tun, in eine Sünde zu gehen, irgendwelcher Art, dann lass ihn mal in die Sünde fallen. So habe ich gebetet, ich narre, in meiner. Und sie sind zum Glauben gekommen, ohne eine Sünde zu fallen. Hat Gott sich zur Gewissheit geführt. Haben dann manche später nachhauen müssen, die gewissen Grenzen. Brüder, wer die Bibel zu lesen versteht, der sieht auch in solchen Begebenheiten wie hier den Fanatismus Sauls. Das war was Frommes. Gewiss, dass du da nicht die Feinde ist. Und das hat nun mal das Gebot. Keiner darf was essen. Keiner darf den Mund voll essen. Und wer es doch tut, der wird verflucht. Später hat sich das ganze Volk für den Jonathan eingesetzt, dass der nicht getötet würde, und hat einen sogenannten Gegenschwur getan. Das ganze Volk hat sich verschworen. Und dann hat Saul den Jonathan nicht getötet. Ja. So viel als Einleitung.
Und jetzt noch. Als Einleitung.